Das rote Sofa. Heute mit Ilka Petersen.
Schönen Freitag. Ja, wir begleiten Sie jetzt ins Wochenende mit wirklich einzigartiger Musik. Denn er gehört zu den besten Jazzmusikern Europas. Wobei er wirklich von Pop über Elektro bis hin zur Klassik alles beherrscht. Auszeichnungen hat er auch ganz viele, darunter der Echo, der Goldene Jazz Award und so weiter. Ein Kritiker hat mal gesagt, das ist pures Kino für die Ohren. Herzlich willkommen, Nils Wölker.
Vielen Dank. Hallo.
So, Trompete, wie viel Wert liegt da eigentlich? Ist das bei einer, wie bei einer Geige,
dass wir zum Glück aufpassen müssen? Zum Glück nicht. Also es ist wirklich nur das Stück Metall. Es ist so im unteren bis mittleren vierstelligen Bereich. Und ich bin auch ganz froh, dass es nicht bei einer Geige ist. Und Unterschied ist auch, sollte was kaputt gehen, kann sowas nochmal gebaut werden. Das ist ja bei so einem alten Streichinstrument auch was anderes. Die sind ja alle einmalig und ich bin ganz, ganz froh, so, dass das so.
Vor allem, du nimmst die ja auch überall mit hin. Die muss ja auch ein bisschen was aushalten. Ne? Ich weiß, sie war irgendwie in ein paar tausend Metern Höhe auch zu sehen.
Ja, das habe ich neulich mal tatsächlich gemacht.
Das sehen wir gerade.
Genau, in den Bergen dabei zu haben. Aber ich muss sagen, so bei minus 10 Grad, so schön das auch ausschaut, es ist ziemlich mühsam, ein Blasinstrument zu spielen. Man sagt ja eigentlich immer schon, Kindern bloß nicht in der Kälte irgendwie Metall an die Lippen.
Das war das Erste, woran ich gedacht habe. Genau, das
genau,
man da
also
festklebt.
Bin ich meinem eigenen Rat nicht gefolgt, aber fürs Bild war es mal schön. Aber so, genau. In so wohltemperierten Studio ist schon besser.
Wir sind froh, dass er heute hier bei unserer Gast ist, denn er spielt unfassbar gut Trompete an unglaublichen Orten, was wiederum zu atemberaubenden Bildern führt. Laura Neumeister stellt Ihnen unseren heutigen Gast Nils Wölker vor.
Funkig, vielseitig, feinfühlig. Sein Spiel zeigt alle Facetten der Jazzmusik. Seit mehr als 20 Jahren begeistert Nils Wölker als genialer Trompeter und Komponist. Inspiration für seine Arbeiten findet der Wahlmünchner in den Bergen. Immer wieder gelingt es ihm so, Jazz mal anders zu machen. Moderne Klangwelten voller Energie und Zuversicht. Jazzmusiker und Komponist Nils Wölker.
Ist das richtig, in 20 Jahren 15 Alben?
Ja, das stimmt, genau.
Das ist ja irre.
Genau, sind ja oder in 24 Jahren.
Ja, genau. Wahnsinn. Und das Neue heißt Zuversicht. Ist der erste deutsche Titel?
Ja, das stimmt.
Tatsächlich. Warum war das jetzt so wichtig, das Zuversicht zu nennen?
Weil ich mich, als ich angefangen habe, Musik für das Album zu schreiben, tatsächlich an einem Punkt befunden habe, wo ich mich mit der eigenen Zuversicht ein bisschen schwer getan habe. Und dass mir irgendwie so die Weltlage doch ziemlich aufs Gemüt geschlagen, Anfang letzten Jahres war das. Und ich habe irgendwann ein sehr schönes, wie ich finde, Zitat gelesen von Samuel Ullman. Du bist so jung wie deine Zuversicht, so alt wie deine Zweifel. Das hat bei mir sehr verfangen und irgendwie dachte ich, ja, man muss oder kann für seine Zuversicht auch aktiv was tun und das wollte ich und das war dann für mich ein so bestimmendes Thema in dieser Zeit, in der die Musik entstanden ist und dann dachte ich, da muss das Album auch so heißen.
Das ist so, also ich glaube, das können viele von uns gebrauchen und dieses Gefühl, glaube ich, kennen auch viele, aber das dann so in die Musik zu kriegen, das ist doch super schwer dann. Also wie gehst du das an?
Ja, ich habe es gar nicht so programmatisch gedacht, dass ich dachte so, ich möchte jetzt unbedingt zuversichtliche Musik schreiben, aber umso schöner finde ich es, wenn die Musik dann auch so wirkt. Aber es war einfach so, dass ich im ersten Moment das für mich selber brauchte, wirklich dieses Gefühl, so ich muss mich irgendwie um das Thema kümmern, um nicht irgendwie in so einem, zu sehr in so ein Loch zu geraten.
Und du hast ja dann gedacht, okay, dafür brauche ich noch Musiker, gerne ausgezeichnete Musiker, und hast die zusammengetrommelt. Wo man so denkt, okay, habt ihr so ein Forum, wo ihr euch austauscht? Oder wie kriegst du diese tollen Musiker dann an deine Seite? Weil ihr kanntet euch ja nicht. Ne?
Genau, das ist ich habe das Album mit drei wunderbaren amerikanischen Kolleginnen und Kollegen eingespielt. Und da ist die direkteste Sprache ist immer die Musik selbst. Also ich habe denen mal die letzten beiden Alben geschickt. Das waren alles Menschen, bei denen ich das Gefühl hatte, die haben ein Gespür für meine Musik. Das ist irgendwie so eine Bauchentscheidung bei mir dann eigentlich immer. Und die bringen aber auch ganz viel Persönlichkeit mit und die passt zu meiner Musik. Und dann habe ich denen meine letzten beiden Alben vorgespielt und dann haben sie zugesagt.
Ich stelle mir das nur so komisch vor, wenn ihr euch dann im Studio das erste Mal seht, So, und dann habt ihr so einen gewissen Zeitraum, dieses Studio gebucht. Und dann muss das aber auch irgendwie dann ein Album werden.
Genau, aber das war tatsächlich so eine Situation, die ich für mich ganz bewusst so gesucht habe. Und zwar war es so, dass die letzten Alben waren eigentlich alle sehr durchstrukturiert im Vorfeld. Also ich habe ein Orchesteralbum gemacht, da muss man natürlich die Arrangements alle vorher fertig haben. Ich habe manchmal sehr viel mit Loopern oder Effekten rumgetüftelt und da ist man lange im Studio. Und ich wollte halt eine Situation schaffen, wo wieder ganz viel Raum für so Spontanität ist, wo Dinge im Moment entstehen und auch entstehen müssen. Weil ich dachte, ich kann es nicht Zuversicht nennen und dann nicht musikalisch so handeln.
Aber und, es ist ja auch mutig, finde ich. Also, weißt
ja, genau.
Aber im Endeffekt nicht, was bei rumkommt.
Ja, das stimmt so. Aber ich wollte halt wirklich so diesen einfach Raum für den Moment schaffen und Spontanität. Und,
genau. Aber wie ist das denn, also wenn du so, du komponierst das und also, du hast aber so einen Leitfaden dann, also du schreibst es schon auch auf.
Ja, oder? Auf jeden Fall, genau. Ich habe 11 Stücke geschrieben für das Album und aber den 3 eben auch gesagt, das ist alles im Fluss, bringt euch ein. Also ähnlich gerade erklärt wie jetzt, dass ich gesagt habe, so, ich möchte diese Spontanität möchte ich schaffen. Und ich wollte so ein bisschen selber raus aus der eigenen Komfortzone. Und,
genau. Ist da eigentlich jemand von dir dabei irgendwie, der dann auch, also, weil ihr seid ja dann so in eurer Musik, du sagst, ihr sprecht dann eine Sprache, unterhaltet euch auf der, aber dass mal jemand sagt, Moment, ihr driftet ab oder irgendwie so ein Kritiker? Oder
Nee, also tatsächlich, also das ist im Prinzip die Rolle quasi eines künstlerischen Produzenten, das habe ich aber auch selber übernommen. Und alle haben sich aber auch eingebracht. Und das war halt wirklich schön. Und da sind, hatte ich auch mal ein Stück, wo wir gemerkt haben, hey, hier gibt es gerade irgendwie einen Part, den ich komponiert habe, den brauchst du gar nicht. Dann haben wir den irgendwie kurz gestrichen. Oder ein Stück ist eine Ballade, da habe ich gesagt, okay, ich möchte wirklich nur, dass es für mich in dem Moment entsteht. Ich habe für alle anderen was geschrieben und für mich nicht. Und dann dachte ich so, dann muss es auch in dem Moment passieren.
Ich glaube, wir haben auch ein paar Bilder aus dem Studio, wie das so aussieht, wenn ihr einspielt. Das ist ganz interessant. Wobei eine Kritikerin, von der habe ich gehört, das ist deine Tochter. Das musst du gleich noch mal erzählen. Erzähl mal, wie ihr das da macht.
Genau, also das ist wirklich eigentlich so, wir haben auch gar nicht groß geprobt, sondern weil oft im allerersten Moment, wenn man was anspielt, dann passieren manchmal besondere Sachen. Deswegen habe ich gesagt, so, wir gehen rein und nee, proben nicht, sondern es wird ab dem ersten Ton wird aufgenommen. Und für den Fall, dass der erste Ton, also der erste Take was Besonderes ist, dass wir den irgendwie haben. Und ich muss zugeben, ich bin schon mit mehr Aufregung in die Aufnahmesession gegangen, als das mit vertrauteren Künstlern ist. Aber das war so, dass eigentlich direkt die erste Nummer haben wir aufgenommen. Da war sofort eine tolle Atmosphäre da und dann konnte ich schon relaxen und sagen, so, das wird was.
Wo ich gerade deine Tochter angesprochen habe, die ist 6 und die ist dann manchmal dabei und sagt, schüttelt den Kopf oder nickt es ab, ne? Oder?
Ja, also tatsächlich, vor allem, als sie richtig klein war, da war das natürlich noch ungefilterter. Und das war, ich hatte so eine Phase, da war sie 2, als sie so gerade so richtig Musik für sich entdeckt hat. Und da hat sie dann mal, saß ich zu Hause am Flügel, habe irgendwie komponiert im Studio und sie saß daneben. Und manchmal dachte ich bin gerade auf einem guten Weg, bis ich dann irgendwann runterguckte und sie guckte und, nein, Papa, nein. Ja. Aber es gibt zum Glück gibt's auch immer mal wieder Stücke, die ihr Wohlwollen finden, also und den familieninternen
Qualitätscheck. Das Album hat sie abgenickt, das
hat sie,
ist gut.
Genau, hat den familieninternen Qualitätscheck durchlaufen.
Ja. Wir haben das ja gerade auch schon gesehen am Anfang, dass dieses Bild, wo du auf dem Berg spielst, eben für ein Foto natürlich, also ich glaube nicht, dass du da
doch, das,
öfter übst, nein, wirklich? Nee.
Nein, üb nicht, aber tatsächlich, genau, für Filmaufnahmen habe ich da gespielt.
Wollte sagen, also das ist ja nicht, also so ohne Publikum ist ja eigentlich nicht dein Ding, aber die Inspiration holst du dir da, ne? Die Kraft, oder?
Ja, genau, also das ist auf jeden Fall irgendwie einer der Orte, wo ich Inspiration und auch Zuversicht tanke, also so dieses Naturerlebnis. Es ist gar nicht so, dass ich dann, wenn ich in den Bergen bin, Musik im Kopf habe, sondern das ist eigentlich ähnlich wie beim Musikmachen. Wenn ich Musik mache, im besten Fall stehe ich auf der Bühne und dann gibt es nichts anderes. Dann bin ich einfach nur in dem Moment. Und wenn ich in Bergen bin, bin ich eben nur in den Bergen. Mhm. Aber ich komme dann immer irgendwie aufgetankt und inspiriert zurück.
Ja, wir sehen gleich auch noch ganz tolle Bilder von Nils in den Bergen, eben auch auf dem Mont Blanc. Aber vorher kommen wir zu einem Hamburger Fotografen, der sich wirklich komplett der Landschaftsfotografie verschrieben hat. Ob bei uns im Norden, auf Rügen oder weiter weg auf Island. Also die Bilder, sie sind ganz toll, ganz beeindruckend, die uns Simon Heume mitgebracht hat.
Also ich fühle mich persönlich definitiv angezogen von Orten, die auch von sich aus schon eine sehr ruhige Wirkung haben. Was dem Ort jetzt hier so gefällt, ist einfach, dass es auf den ersten Blick, wenn man jetzt hier so vorbeigehen würde, eigentlich gar nicht viel sieht. Und erst so ein bisschen durchs nähere Betrachten, durchs dichter an den See gehen, auch wirklich einfach das Potenzial sich so ein bisschen entfaltet für mich als Fotograf. Und auch hier so die Besonderheit im Kleinen eigentlich liegt.
Das Finden von Landschaftsmotiven, die auf den ersten Blick kaum als solche zu erkennen sind. Das ist die große Leidenschaft von Jan-Erik Weider. Der Hamburger Fotograf ist gerade auf Rügen auf Motivjagd. Aber es zieht ihn seit Jahren auch schon ins Ausland. Seine zweite Heimat ist Island. Hier war er schon 25 Mal, bereist die Insel meist mit seinem Bulli. Fokus seiner Kunst hier? Aufnahmen von Eisformationen, Meeren und Vulkanen. Bilder von hypnotischer Schönheit, aber auch schwer einzufangen.
Ich bin im August angekommen auf Island mit der Fähre und am gleichen Tag ist der Vulkan ausgebrochen. Und die Fähre ist aber ganz im Osten des Landes, der Vulkan ist in der Nähe von Reykjavik, ganz im Westen des Landes. Und da muss ich natürlich dahin. Ich dachte, okay, die Chance, so, weil die ersten Tage sind die spannendsten. Da ist auch alles noch am rohsten, am wildesten und man sieht auch die meiste Lava. Und dann bin nachts angekommen, so um 1 Uhr nachts. Und es war natürlich alles schon dunkel und es war sehr stürmisch.
Der Sturm treibt die Drohne ab. Schließlich gibt es keinen Funkkontakt mehr. Das Bildmaterial inklusive Drohne verloren. Die Ersatzdrohne kommt am nächsten Tag angekohlt zurück. Er tauft sie Icarus. Die Bilder konnten zum großen Teil gerettet werden. Naturgewalten, die Jan faszinieren, deren Veränderungen aber ihm Sorgen machen. Vor allem die Gletscherschmelze.
Ich muss mir vorstellen, dass hier oben drüber über mir, also ich bin 2 Meter groß, da ist es ordentlich Eis noch über mir drüber. Und das hört auch da oben an der Bildkante nicht auf. Und so sah das 5 Jahre später aus. Und gerade durch dieses immer wiederkommen an die gleichen Orte, kann ich durch meine Bilder blättern und sehe halt auch, okay, das habe ich mir nicht eingebildet. Ich bin damals geparkt und bin nur 5 Minuten zum Gletscher gelaufen. Jetzt sind es halt 15 Minuten oder noch mehr. Und das, ja, kriegt man schon so ein bisschen Gänsehaut, wenn man dann da steht und denkt, okay, wo ist das Eis hin?
Jan macht auch klassische Fotografie. Hier wieder auf der Suche nach abstrakten, besonderen Formen. Seit 7 Jahren kann er von seiner Kunst leben, ist meist allein unterwegs. Immer wieder Thema auf seinen Reisen, der Umgang mit Einsamkeit.
Es ist auch schon was Mächtiges, sich da länger mit sich alleine auszusetzen. Es gab auch schon Reisen, wo ich gemerkt habe, ich habe mir gerade zu viel zugetraut. Und das waren dann auch schon ein paar dunklere Momente, wenn man dann alleine ohne Internet auf irgendeinem Berg im Dunkeln steht und draußen tobt der Sturm. Und auch diese Einsamkeit, die eine Landschaft einfach auf einen haben kann. So dieses, man ist der einzige Mensch, der einzelne Mensch irgendwo. Und im Umkreis von 50 Kilometern ist kein zweiter Mensch unterwegs, habe ich gemerkt, okay, es hat einen positiven Effekt und ich kann das und es entstehen auch viele gute Dinge daraus.
Sein Ziel? Die Menschen inspirieren, einen anderen, neuen Blick auf die Wunder der Natur zu werfen. Ob in Norddeutschland oder in der Ferne.
Wirklich wahnsinnig schöne Bilder, aber er sagt ja auch, das ist sehr einsam. Ist das auch so ein bisschen das, was du in den Bergen suchst, also diese Ruhe, diese Einsamkeit?
Ja, ich fühle mich nicht einsam, ich fühle mich schon irgendwie verbunden mit der Landschaft, aber genau, so dieses auf sich zurückgeworfen werden, auf sich selbst und das... Genau, so ganz bei sich zu sein, das ist schon ein Gefühl, was ich suche. Ja.
Da sehen wir dich auch gerade beim Klettern an der Eiswand. Jetzt hat er auch gerade von diesem Klimawandel gesprochen. Du bist ja auch viel an der Zugspitze unterwegs. Ich glaube, hast du das da auch gesehen?
Ja, also überall in den Alpen, an den verschiedensten Gletschern. Das ist einfach unglaublich offensichtlich. Also man kommt ein Jahr später und der Gletscherbeginn ist wieder woanders. Man hat Karten, die nur wenige Jahre alt sind, wo man merkt, okay, die stimmen schon nicht mehr. Also es ist wirklich frappierend.
Kam gerade vom Potsdam-Institut auch tatsächlich wieder eine Studie, dass die vergangenen 10 Jahre sich deutlich schneller erwärmt hat. Umso wichtiger ein Album wie Zuversicht. Aber auch eben dieses, dass du auf die Natur ja auch aufmerksam machst. Denn du hast auch eine Ausbildung gemacht im Alpinverein. Du kletterst richtig. Du gibst, glaube ich, auch Kurse, oder?
Genau, ich führe und gebe manchmal Kurse noch. Also nicht mehr so viel wie früher, aber doch, ich mache es immer wieder, genau, so in Hochtouren und Alpinklettern heißt das. Genau.
Du warst ja auch auf dem Mont Blanc, also über 4000 Meter unterwegs, der höchste Berg der Alpen. Wie war das? Also
Ja, das ist sehr schön. Wir waren, es gibt eine sehr, sehr wilde Südseite des Berges. Mhm. Und da startet man wirklich tief aus dem Tal und das ist nichts anderes. Da gibt es im oberen Bereich auch keine Hütten. Und es ist eine steile Wand, die man klettert. Und das ist wirklich, da ist man so richtig aus allem raus. Also das ist ganz toll.
Aber das ist ja ein irres Niveau, weil ich glaube, so, weiß nicht, 10, 12 Klettertouren gibt es überhaupt an der Seite da hoch. Also das ist eine enorme Herausforderung. Du warst damals mit deinem Klettererfreund Ralf Ganzhorn. Ich glaube, ihr wart auch mal zusammen in einer Talkshow.
Genau.
Vor ein paar Jahren wart ihr dort zusammen. Er ist leider verunglückt irgendwann, also am Berg. Also nicht auf der Tour, aber später. Ja. Wenn ihr da so zusammen wart, das muss ja ein unheimlicher Zusammenhalt sein? Oder wie wichtig ist dein Kletterpartner?
Extrem wichtig. Also man vertraut da einem anderen Menschen blind. Also im wahrsten Sinne des Wortes, weil man halt irgendwo klettert, außer Sichtweise, weiter vielleicht der anderen Person, die einen sichert. Und da ist halt da muss so viel Vertrauen da sein, dass man das gar nicht hinterfragt, sondern einfach weiß, die andere Person wird das Richtige tun.
Hast du eigentlich mal danach darüber nachgedacht, weil er eben dann später verunglückt ist, ob das Klettern für dich zu gefährlich ist, so als Familienvater und so? Man denkt ja noch mal anders dann.
Ja, also es ist wirklich ein schwieriges Thema. Mir gibt es halt wahnsinnig viel. Also natürlich ist man immer der Meinung, Dinge richtig zu machen, und es gibt auch ganz klar Risiken, die ich vermeiden möchte. Das sind vor allem, man unterscheidet so beim Klettern objektive Risiken, das ist alles, was quasi die Natur, also Steinschlag, was ich halt nicht im Griff habe. So. Und subjektive Risiken sind da eben alles, was ich als Kletternder falsch machen könnte. Mhm. Und ich versuche schon, mich möglichst von objektiven Gefahren fernzuhalten. Das sind dann manche Routen, lässt man dann vielleicht mal einfach sein. Gerade auch im Klimawandel, wir haben es gehört, das wird halt nicht besser, dadurch, dass Permafrost nachlässt und so. Und aber andererseits, ich wäre nicht die gleiche Person. Und also mich erfüllt das wahnsinnig. Und ich versuche es einfach sehr, sehr gewissenhaft zu machen.
Genau, du sagst ja auch tatsächlich, diese Kreativität wäre nicht da, wenn du nicht in den Alpen unterwegs wärst. Oder eben ja halt auch oft an der Zugspitze. Da haben wir ja diese vielen tollen Bilder. Da müssen wir mal gucken. Da sieht man dich jetzt auch noch mal, wie du da unterwegs bist. Das war da, ne? Zugspitze?
Genau, das ist jetzt eine Zugspitze. Das war auch die Gelegenheit, wo ich dann das Instrument dabei hatte und da oben mal gespielt habe. Mhm. Genau, und ja, in der Ecke, das ist, ich lebe in München, das ist dann nah bei, und so in der ganzen Ecke habe ich halt viel Klettern.
Aber da hochzukommen, du musst ja auch recht fit sein, ne, dafür, dass man da ganz hochkommt und vor allem da auch wieder runterkommt. Das sind ja irre Bilder. Was ist das für ein Gefühl darunter?
Das ist Genuss. Das ist wirklich so, also tolles Gelände. Das ist aber wirklich so völlig Komfortzone da.
Da ist man doch wahrscheinlich auch voll nur bei sich, oder?
Also, ja, ich bin absolut. Also genau, ich bin da glücklich, definitiv.
Das glaube ich. Und glücklich, wenn du Musik machst. Und natürlich wollen wir eben von deinem Album Zuversicht auch was hören. Deshalb möchte ich dich bitten,
sehr gerne
mit rüber zu gehen. Du hast uns ja schon vorhin erklärt, du brauchst keine große Aufwärmphase. Das ist schon mal gut. Zuversicht heißt eben dieses Album. Und Nils hat im Grunde genommen wirklich damit die Musik geschrieben zu dem, was wettertechnisch bei uns im Norden auch so schön aussieht. Also, wir lassen uns darauf ein, hören jetzt live eben vom Album zusammen mit Mike Schott, der sitzt am Klavier, Nils Wilker an der Trompete mit As Young As Your Face. Thank you. vom Album Zuversicht, As Young As Your Face. Wir sprechen natürlich gleich weiter mit Nils. Ist auch auf Tour, wenn Sie Lust drauf haben, auch bei uns im Norden. Ende April ist er in Hamburg. So, und jetzt rüsten wir noch ein bisschen auf sozusagen, denn jetzt kommt gleich ein Orchester dazu. Denn Torge Wittern-Kochs war bei der NDR Big Band. Die haben ein ganz tolles neues Projekt mit der iranischen Musikerin Golna Shayas.
Aufnahmen zum neuen Album der NDR Big Band. Als Sängerin mit dabei die Iranerin Golna Shayar. Alles begann 2024 mit einem ersten gemeinsamen Auftritt in der Elbphilharmonie.
Wir haben eine unglaublich authentische Künstlerin, die eine ganz eigene Stimme hat. Wir haben eine Band, die ihresgleichen nicht kennt, ein Kollektiv von Individualisten. Also ich kann nur sagen, ich bin sehr, sehr glücklich mit dieser Begegnung.
Eine Begegnung, die Neues schafft. Golna Shayars Komposition, gesungen in ihrer Heimatsprache Farsi, im Big Band Sound.
Es geht um Trauer, Resilienz, Liebe, Freude und Sehnsucht. Wir haben ein Stück namens Tell My Mother, She Has No Daughter Anymore. Es ist für mich die erste Revolutionslied, die ich geschrieben habe.
Sag meiner Mutter, sie hat keine Tochter mehr. Ein Song gewidmet der Frauenbewegung im Iran und einer der Gründe, warum der Manager der NDR Big Band, Michael Dreyer, auf die iranische Künstlerin aufmerksam wurde.
Ich finde, Michael ist eine der mutigsten und enthusiastischsten Menschen, die ich getroffen habe in diesem Musikbusiness. Er traut sich, träumt.
Sich trauen, neue Wege zu gehen. So wie Golna Shayar, die ihr Leben lang nur eins wollte, Musikerin werden. Doch eine Frau, die singt, in ihrer Heimat Iran, ein Tabu.
Ich habe immer geträumt, dass ich Sängerin werden möchte. Aber damals, als ich in Iran aufgewachsen bin, ein Bild von einer Frau auf der Bühne, die eigenständig und souverän steht und singt und eigentlich auch mich repräsentiert und meine Generation, das hatten wir nicht.
2008 zog sie nach Wien, da war sie 23 Jahre alt. Seitdem singt die Multiinstrumentalistin in vielen Bands und Projekten. Und jetzt die Zusammenarbeit mit der Big Band unter der Leitung von Wolf Kerschek. Ein Meilenstein und für beide Seiten ein Gewinn.
Wolf ist ein wahnsinnig guter Musiker, enthusiastisch, respektvoll. Er liebt Musik.
Sie ist eine ganz, ganz besondere Künstlerin, die mit allem, was sie ist, dafür steht, was sie macht.
Für mich ist es eine der besten Zusammenarbeiten, die ich hatte.
Mit 17 Jahren hat sie ihre Heimat verlassen. Seitdem begleitet sie die Hoffnung auf ein besseres Leben dort.
Ich wünsche für meine Heimat, dass die Menschen ein einfaches Leben. Es geht um nichts Rocket Science. Also die Menschen wollen ein einfaches Leben haben mit der Familie, in Sicherheit und mit Würde erleben. Das wünsche ich mir für alle. The wind whispers in
my ears. Frieden, Familie, Miteinander. Auch darum geht es in ihren Stücken. 8 neue Songs, davon 5 auf Farsi. Das neue Werk der NDR Big Band zusammen mit Golna Shayar.
Wahnsinnsmusik, ne? Auch das, man muss ja auch eine Präsenz haben, um da bei so einem Orchester zu sein. Wie ist das denn bei dir? Also mit einem Orchester, ist das Rückenwind oder ist das eher, als hätte man was im Nacken und es drückt so ein bisschen?
Nee, es ist wirklich so das Gefühl, auf Händen getragen zu werden.
Ja?
Ja, das ist wirklich, also ich habe ja ein Album mit Symphonieorchester gemacht und dadurch, dass es natürlich auch meine Musik ist, wir meine Kompositionen dann spielen, die mir natürlich sehr nah sind und ich jetzt auch gar nicht das Gefühl habe, so, oh, da hat jetzt jemand was Schwieriges aufgeschrieben für jemand anders und ich muss das so erfüllen, sondern ich kann da ganz ich sein und habe aber quasi noch 60 Menschen auf meiner Seite, die mich dabei unterstützen. Also es ist wirklich so das Gefühl, auf Händen getragen zu werden, das ist ganz toll.
Hast du eigentlich dann solche Ohren für die anderen auch? Also wenn da irgendwo ein schiefer Ton kommt, würdest du das mitbekommen?
Ja, also wahrscheinlich, aber ich denke da nicht so in Kategorien von richtig und falsch, sondern ja. Ich will da einfach den Moment genießen und das ist so, ist eigentlich auch immer so, das Wichtigste ist, dass Herzblut dabei ist, wenn Musik gemacht wird. Mhm. Und wenn dann mit der richtigen Intensität mal ein vermeintlich falscher Ton ist, ist mir das viel lieber, als wenn es korrekt, aber,
aber nicht ohne
mit
Herz
Leben
so
gefüllt ist. So.
Und wenn du da so stehst, das ist ja auch eine enorme körperliche Anspannung. Gut, wir haben dich schon Skifahren sehen gerade, also von daher, du bist schon fit. Aber was braucht man fürs Trompetespiel, gerade wenn man auch mit so einem Orchester unterwegs ist?
Ja, also tatsächlich, das Instrument funktioniert über Luft. Ne? Also man das heißt, irgendwie eine gute Atmung muss man haben. Das heißt vor allem, dass man eine lockere Atmung hat. Also dass man eben befreit ein- und ausatmen kann und nicht verkrampft. Sonst kann man die Luft nicht fließen lassen. Man braucht ein bisschen die Muskulatur rund um den Mund. Also die Lippen sorgen ja für die Schwingung. Das ist anders als bei anderen Instrumenten. Bei den meisten Instrumenten gibt es ja irgendein Bauteil, also die Gitarrenseite oder so, die halt schwingt. Bei der Trompete ist es eben so, das sind die Lippen, die eigenen, die die Schwingung erzeugen müssen. Und das ist quasi nur der Verstärker, wenn man so will.
Ja.
Und ja, und ganz viel steuert die Zunge.
Übst du das dann? Also musst du das trainierst du das immer wieder regelmäßig?
Ja, also ich meine, ich übe sehr, sehr regelmäßig. Ja. Und
also ich meine so jetzt so Lippen, also ohne das Instrument dann auch, deine Atmung und deine Lippen und die Muskeln?
Also tatsächlich kann ich so Lippenübungen auch ohne Instrument machen, wenn ich mal nicht zur Hand habe. Das sieht aber ziemlich bescheuert
aus. Das macht nichts. Nein. So, ja.
Ja, so man also so die Spannung einfach simulieren. Aber am besten ist tatsächlich für Trompete spielen, ist Trompete spielen.
Trompete, aber es ist ja super schwierig, oder? Wenn man das erste Mal eine Trompete in der Hand hat, sagt man doch mal, es kommt im Leben kein Ton raus, ne? Weil es so schwer ist,
nicht.
Oder?
Willst du es ausprobieren?
Mit deiner Trompete?
Ja, von mir aus.
Darf ich das?
Ja.
Aber, also
pass mal.
Oh Gott, genau. Ich habe ehrlich gesagt noch nie eine in der Hand
gehabt. Die drei Finger kommen da drauf.
Ja.
Genau,
ja.
Jetzt.
Wo halte ich sie fest?
Andersrum, nee,
hast du nicht überlegt.
Spiegelverkehrt. So,
genau.
Genau.
Ja.
Und jetzt ansetzen, ein bisschen Spannung in den Lippen und einfach mal tief einatmen.
Ist okay, ne? Wenn da jetzt ein bisschen Spucke von mir drin ist, tut mir leid. Ich probier's mal. Also, anspannen. Ja.
Ich würde sagen, Grundstein ist gelegt.
Oh, ist das anstrengend.
Ja, das wird man wird natürlich ein bisschen effizienter.
Ich glaube, wir haben hoch und Kopf. Das ist ja Wahnsinn. Also erstmal das ordentlich Gewicht und dann, dass dann Ton überhaupt rauskommt. Wahnsinn. Also jetzt wundert mich gar nichts mehr, warum du
ja, also wie
so
gesagt, man wird
da
ein bisschen effizienter mit der
Übung. Aber so. Also über deine größte Kritikerin haben wir auch schon gesprochen, ist eigentlich deine Tochter oder deine ehrlichste vielleicht auch, weil das Kopfschütteln und Nicken, ne? So. Ist es bei ihr so, dass du da auch zusiehst, dass sie eben eine musikalische Ausbildung bekommt? Also dass du auch sagst, hier probier mal aus, mal gucken, ob es schon klappt.
Also tatsächlich, sie hat als erstes Instrument Schlagzeug für sich.
Schlagzeug,
ja, finde ich aber auch super. Und ja, also es ist was wir unterstützen, aber nicht pushen. Und also ich hatte immer das Gefühl, ich habe davon profitiert, dass ich das Gefühl hatte, ich habe zum Beispiel so den Jazz für mich selbst entdeckt. Und das wurde nicht an mich herangetragen, sondern und dadurch hatte ich immer das Gefühl, das ist so meins, ich habe das entdeckt. Und dadurch war auch die Motivation immer hoch. Und ich finde das Beste ist, was man mit Kindern machen kann, Angebote zu machen, die also ihnen das nahe zu bringen und dann einfach zu gucken, wo besteht denn Interesse. Aber tatsächlich, also sie kriegt auch einen Ton raus. Und was ganz spannend ist, sie kann raushören, wenn ich spiele. Also wenn sie irgendeine Aufnahme hört und sie hört meinen Ton, dann sagt sie mal, das ist Papa-Musik.
Nein. Mhm. Aber da muss sie ja schon so ein Gehör dafür haben.
Ja, irgendwie
Wahnsinn.
So für meine Stimme auf dem Instrument.
Ja. Toll. Und du hast ja auch 2022 zum 20. Bühnenjubiläum tatsächlich einen Song gewidmet, aufgenommen mit dem preisgekrönten Münchner Rundfunkorchester Nika's Dream. Da hören wir mal rein. so schön. Das ist wirklich ganz toll. Was mich total gewundert hat, ist, als ich deine Vita so ein bisschen durchgegangen bin. Ich denke mal, wenn man so ein Ausnahmetalent hat, dann muss das irgendwo in der Familie auch sein. Oder Eltern, die einen besonders gefördert haben oder so. Aber deine Eltern selbst sind jetzt gar nicht so, dass sie die musikalischsten sind, ne?
Die sind jetzt keine Musiker. Also bei uns zu Hause, es gab Begeisterung für Musik, glaube ich, und Interesse an Musik. Und, aber ähnlich wie ich es eben so für meine Tochter oder unsere Tochter vielleicht auch mache, so dieses Angebote machen. Also es gab halt die Möglichkeit, Musik zu machen, aber es war jetzt kein Musikerhaushalt. Aber wie gesagt, manchmal ist das, glaube ich, auch ganz, ganz gut, so Dinge für sich selbst zu finden.
Aber trotzdem war es ja so, beim Musikstudium haben sie auch erstmal gesagt, so überlegt ihr das, ob das das Richtige ist, warum eigentlich?
Ja, also natürlich so der erste Impuls ist, glaube ich, wenn man sagt, so, ich werde freiberuflicher Jazzmusiker, ist nicht, dass alle Hurra schreien. Aber naja, es war, ein Argument hat mich schon erreicht, meine Eltern, die sagten, wenn man mit so viel Herzblut an was rangeht und das da einem so nah ist, wenn, dann ist quasi auch die Fallhöhe hoch, wenn man scheitert. Und das stimmt sicherlich, aber ich konnte mir die Frage nicht stellen, ob ich es machen soll, sondern ich musste es machen. Und das, also ich hatte einfach das Gefühl, es machen zu müssen. Und ich glaube, das ist immer ganz gut, weil es einem dann selber auch die Entscheidung abnimmt auf eine Art. Und insofern, aber sie haben das dann unterstützt.
Und das war wahrscheinlich, weil auch diese Liebe hast du dir ja auch selbst ausgesucht im Auslandsjahr. Ne? Du warst in Amerika im Auslandsjahr. Ist genau. Auch so ein bisschen Klischee. Ne? So, dann geht man in den Jazzclub und sagt, ja, das ist es. Oder wie?
Ja, tatsächlich. Also da gab es halt an der Schule, an der ich war, gab es viele Möglichkeiten, diese Musik zu machen. So, bevor ich rübergegangen bin, hatte ich so die ersten Berührungspunkte mit Jazz, weil ich halt vorher, ich habe klassisch Klavier und Trompete gelernt und erst in der Zeit war ich aber eigentlich jemand, der Pop gehört hat. Und erst in dem Moment, wo ich wirklich so Jazz für mich entdeckt habe, da war quasi die Musik, die ich hören wollte und die Musik, die ich spielen wollte, wirklich deckungsgleich. Und das hat dann eine ganz andere Energie bei mir entfacht. Und dann kam ich in die USA und da gab es halt viele Bands und gute Lehrer dafür. Und da bin ich dann so richtig eingetaucht und da ist dann so der Wunsch entstanden, dem möchte ich so mein Leben widmen.
Vor allem mit 10 ja erst angefangen. Ist das ein normales Alter eigentlich? Also wenn man oder ist das ein Instrument, mit dem man später beginnt?
Ja, also ich glaube, mir wurde damals oder meinen Eltern, als wir gefragt haben, kann ich Trompete lernen, wurde erzählt, so ja, ab 10 vorher ist das zu früh. Ich weiß es gar nicht so genau. Wahrscheinlich ging es auch früher. Aber
das war noch Zeit genug. Muss man wahrscheinlich erst mal haben, ne, damit man das.
Ja, vielleicht. Wobei, wie gesagt, wenn man es wenn man es kann und effizient ist, dann ist auch gar nicht so der Druck da. Dann macht man das halt mit Lockerheit. Also wahrscheinlich können auch kleinere Kinder Trompete spielen.
Und so drumherum, Fitness und so weiter haben wir auch schon gesprochen, über diesen Atem und so weiter. Essen, musst du da auch irgendwie auf was achten? So bist du da?
Also ich sollte jetzt nicht das 5-Gänge-Menü, bevor ich auf die Bühne gehe. dann wird der Platz weniger, mit dem man gut atmen kann. Also typischerweise lieber so 2 Stunden vorm Konzert essen und nicht zu viel, aber sonst. Also man muss auch sagen, Fitness hilft, um mit dem Instrument locker umgehen zu können, aber es ist jetzt kein Hochleistungssport und im besten Fall ist es für mich eigentlich auch, dass ich vergesse, das Instrument in der Hand zu haben. Also das ist wirklich, in den guten Momenten habe ich das Gefühl, das ist quasi eine Erweiterung meiner selbst und dann funktioniert das so wie reden oder.
Ich glaube, das würde Zora Klipp, unsere Köchin, auch sagen, was sie so auf den Tisch bringt. Das ist auch so was bei ihr aus dem Herzen kommt. Aber das Menü, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das heute was vor einem Konzert ist. Also da ist auf jeden Fall ein Schwung Mayo drin. Aber so oder so, das schmeckt bei ihr.
Moin und hallo zusammen. Oh, ich habe heute so ein leckeres Rezept mitgebracht. Wir machen ein Tuna-Melt-Sandwich. Also Tuna, Thunfisch, Melt, geschmolzen Sandwich. Das heißt, es wird ein zusammengeklapptes Sandwich mit Käse und Thunfisch in der Mitte. Den ziehen wir nachher so auseinander. Das wird so lecker. Und jetzt fangen wir an mit unserer Füllung. Und dafür müssen wir erstmal ein bisschen was schnibbeln. Ich habe jetzt hier Stangensellerie, Kapern, Cornichons und Schnittlauch. Das ist schon mal eine gute Basis. Dazu kommt jetzt Mayonnaise, ein bisschen Joghurt einen ordentlichen Schlag Senf, Pfeffer, Salz, für die Frische noch ein bisschen Zitronenabrieb und Paprika. Das Ganze wird jetzt hier vermengt und dann haben wir die Füllung für unser richtig leckeres Diner-Sandwich auch schon fast fertig. Schon mal ganz kurz probieren. Und am besten gefällt mir diese schöne, frische, knackige von dem Stangensellerie. Das ist wirklich richtig gut. Und jetzt kommen wir zu unserem Sandwich-Star. Das ist natürlich der Thunfisch. Und wichtig ist auch, dass man den so richtig gut abtropfen lässt. Der hier war jetzt in Öl in der Dose, aber wir wollen ja das soll ja schön saftig bleiben, aber nicht zu wässrig werden. Deswegen muss man den gut abtropfen lassen. So, und jetzt zupfen wir den einfach ein bisschen klein und der kommt jetzt hier noch mit rein. Man kann sich natürlich verschiedene Brotsorten aussuchen. Ich habe jetzt hier recht klassisch ein Kastenweißbrot und das schneide ich jetzt hier auch in recht großzügige Scheiben. Und jetzt beschmieren wir die erstmal mit Butter. Und jetzt drehen wir die Scheiben um, denn die Butter sorgt nachher dafür, dass das Brot quasi richtig schön knusprig wird und goldbraun und zieht von außen dann so richtig schön ins Brot rein. So, jetzt haben wir hier unsere Thunfischfüllung. Schön großzügig. Und jetzt kommt noch ein kleiner Geheimtipp. Ich habe jetzt hier Kartoffelchips, einfach nur gesalzene. Und dann hat man nachher beim Reinbeißen in der Mitte noch mal so eine richtig leckere, knusprige Überraschung. Jetzt habe ich mich hier für einen Käse entschieden, der schön schmelzend ist. Und zwar einmal ein Cheddar und ein Emmentaler. Die sind nicht ganz so kräftig im Geschmack, aber sorgen nachher für so eine richtig schöne, für so diese berühmten Käsefäden. Und genau die wollen wir ja haben. Jetzt wird das Ganze zugeklappt. Und jetzt kommt es in die Pfanne. Und jetzt brauchen wir einmal etwas Schweres, weil normalerweise werden diese Dinger natürlich in so einem schönen Kontaktgrill gemacht. Aber wenn man den nicht zu Hause hat, nimmt man sich einfach was anderes Schweres und stellt es oben drauf. Nach ungefähr 10 Minuten sieht man schon, wie der Käse hier richtig rausläuft. Die sind jetzt perfekt. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Guckt euch das an. Das solltet ihr auf jeden Fall nachmachen. Denn das schmeckt. Bis zum nächsten Mal.
Oh, diese Käsefäden, oder? Lecker. Aber ich glaube, das wäre nichts vor einem Auftritt.
Ich stehe schon echt auf Raclette und Käsefondue und so, aber nicht vom Konzert. Nee.
Und du, jetzt Tour, da achtest du wahrscheinlich auch auf dich. Wann geht die los, die Tour?
Im April spielen wir. Ja. Ich werde durch Deutschland, unter anderem zum Beispiel in Hamburg, in der großen Leishalle. Da freue ich mich schon riesig drauf. Das ist immer was Besonderes, die Musik dann nochmal auf die Bühne zu bringen, weil das einfach Musik mit Publikum gemeinsam zu machen, also vor Publikum, das setzt immer noch irgendwie eine andere Energie frei und die Musik entwickelt sich weiter und das macht immer riesig Spaß.
Und du musst jetzt auch direkt weiter, weil du auch Energie freisetzen willst für deine Tochter. Du hast Wochenendpläne, ne? Erzähl mal.
Genau, es geht zurück nach München und dann in die Berge. Es ist ein Skirennen, was sie fährt. Und
du feuerst ordentlich an, das finde ich super. Wunderbar, Ihnen auch ein schönes Wochenende. Morgen dann zu Gast bei Inka Schneider, Ini Glocke und Elmar Wohlrath, alias Ini Lorenz. Das ist ein ganz interessantes Schriftstellerpaar. Also es wird bestimmt auch ganz lustig. Also, wenn Sie mögen, morgen wieder hier 18:45 Uhr. Ihnen einen schönen Abend. Danke fürs Zuschauen. Bis bald. Machen Sie es gut.